Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, euch hier zu sehen. Gruß auch an die Zuschauer im Stream oder später in der Mediathek. Ja, wir sind weiterhin in der Wüste. Wir sind ja in dem Buch Bemidbar auf Hebräisch und betrachten dort heute aus dem vierten Buch Mose das 30. Kapitel. Und damit es gelingt, möchte ich zu Beginn für den Gottesdienst beten. Steht daher bitte auf. Mein Herr, von dir hängt alles ab und daher rufen wir dich an und bitten dich, dass wir unter deinem Segen nun diesen Gottesdienst hier durchführen können, dass wir in dein Wort reinschauen können, daraus lernen können, daraus diese wunderbaren Dinge rauslesen, rausfinden, die du für uns hinterlassen hast. Ich danke dir sehr, dass du uns hier diese Möglichkeit gibst, diese Gemeinschaft zu haben, dass wir hier in Frieden uns versammeln können und uns nicht fürchten brauchen, was jetzt draußen passiert. Ich bitte dich, dass du uns die notwendige Aufmerksamkeit schenkst, die notwendigen Gedanken, dass wir darauf hören, was du uns zu sagen hast. Segne du uns. Amen. Nehmt bitte Platz. So, den Wald sieht man schon mal, aber wir brauchen Folgendes. Sehr schön. Also, es geht um das 30. Kapitel und ich werde das heute so machen, dass ich recht viele Bibeltexte mitgenommen habe. Deswegen, ihr könnt gerne mitkommen. Ich werde aber auch alle Verse hier entsprechend anstrahlen und ihr werdet sehen, dass überall über den Versen Numeri steht. Wundert euch nicht, das ist immer noch das vierte Buch Mose. Es kommt aber letztendlich aus einer Übersetzung aus der lateinischen Vulgata, die dann wiederum aus der griechischen Septuaginta da diese Bezeichnung Zahlen übernommen hat. Und ihr wisst ja, im vierten Buch Mose haben wir sehr viele Zahlen. Von daher ist dann die Bezeichnung Numeri. Und der Text an sich, der ist relativ überschaubar. Wir haben einige Verse und da könnte man auch schnell drüber gehen, aber deswegen möchte ich die Zeit nutzen, dass wir, nachdem wir den Bibeltext gelesen haben, uns mal vor Augen führen, was bedeutet denn Gelübde? Denn worum geht es heute? Es geht um Gelübde. Und daher möchte ich das nutzen, dass wir mal eine Definition versuchen und schauen, was sagt die Bibel dazu, wie wird es angewendet. Und zum Schluss möchte ich auch noch gerne eine Perspektive auf Christus einnehmen. Und das ist für mich tatsächlich der faszinierendste Teil. Von daher seid aufmerksam. Ja, wir werden das jetzt so machen, dass ich dann den Text einmal vorlesen werde. Und dann danach werde ich in die Definition von Gelübden einsteigen. Was vielleicht hier zu Beginn auffällt, ihr seht dort, dass die Überschrift nicht am Kapitelanfang ist, sondern irgendwo mittendrin. Und der erste Vers, den lese ich mal vor. Mose sagte den Israeliten alles genauso, wie Jahwe es ihm geboten hatte. Und der erste Vers, ich würde den auch eher auf die vorangehenden Kapitel beziehen, der in gewisser Weise zusammenfasst, was wir in diesem Kapitel hatten. Und daher nochmal zur Erinnerung, worum ging es in den Kapiteln, die wir in den vorigen Bibelstunden auch angeschaut haben. Und die beschreiben diese regelmäßigen Opfer und Feste, die in dem jüdischen Kalender festgelegt waren. Das sind die täglichen Brandopfer und dann die entsprechenden Opfer für Sabbat und Neumond. Und anschließend werden dann die Opfer für die verschiedenen Feste des Jahres in der kalendarischen Reihenfolge aufgeführt. Und dann auch das Laubhüttenfest und am 15. Tag des siebten Monats. Und besondere Aufmerksamkeit wird den Opfern am ersten Tag des siebten Monats gewidmet, der in der frühen Zeit Israels dann als Neujahrsfest galt. Und die Kapitel enthalten auch eine genaue Anweisung für die Priester bezüglich der Art und der Menge der Opfergaben für jeden Anlass. Und da haben wir auch sehr oft die Betonung gehört, dass nur makellose Tiere geopfert werden dürfen um die, ja, die Heiligkeit des Opfers zu symbolisieren und Gott nur das Beste darzubringen. Also ein wichtiger Punkt: in den Opferordnungen gibt es nicht so viel Varianz, dass man sagt, ich möchte das aber gerne so und so opfern, sondern da wird genau festgelegt, so muss das sein, dies ist die genaue Anzahl und das Tier muss auch entsprechenden, ja, Kriterien genügen. Und daher der erste Vers, den würde ich auch tatsächlich in diese Kapitel fassen. Mose sagte den Israeliten alles genau so, wie Jahwe es ihm geboten hatte. Und dann lasst uns gemeinsam jetzt den Bibeltext vollständig durchlesen und danach, wie gesagt, in die Definition. Dann sagte Mose zu den Stammeshäuptern der Israeliten, Folgendes hat Jahwe geboten. Wenn ein Mann Jahwe etwas gelobt oder einen Eid ablegt, sich von etwas zu enthalten, dann darf er sein Wort nicht brechen. Er muss alles genauso machen, wie er es ausgesprochen hat. Wenn eine Frau Jahwe etwas gelobt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt und sie ist noch ledig und lebt im Haus ihres Vaters, dann ist ihr Gelübde gültig, wenn ihr Vater, sobald er davon hört, keinen Anspruch erhebt. Hat ihr Vater aber an dem Tag, als er davon hörte, seine Zustimmung versagt, so sind alle Gelübde und Enthaltungen, die sie sich auferlegt hat, ungültig. Jahwe wird ihr vergeben, weil ihr Vater seine Zustimmung versagt hat. Heiratet sie einen Mann, während sie durch ein Gelübde oder durch ein unbedachtes Wort gebunden ist, dann ist ihr Gelübde gültig, wenn ihr Mann, sobald er davon hört, keinen Einspruch erhebt. Wenn ihr Mann aber am gleichen Tag, an dem er davon hört, seine Zustimmung verweigert, setzt er das Gelübde oder das unbedachte Wort außer Kraft und Jahwe wird ihr vergeben. Aber das Gelübde einer Witwe oder einer Geschiedenen ist in allem gültig. Wenn eine verheiratete Frau etwas gelobt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt und ihr Mann sagt nichts dagegen, dann gelten alle Gelübde. Wenn ihr Mann aber am gleichen Tag, an dem er davon hört, sie ausdrücklich aufgehoben hat, dann ist alles, was seine Frau gelobt hat, ungültig geworden. Ihr Mann hat ihre Gelübde aufgehoben und Jahwe wird ihr vergeben. Ihr Mann kann jedes Gelübde und jeden Eid, der sie zu einer Enthaltung verpflichtet, bestätigen oder außer Kraft setzen. Schweigt ihr Mann dazu bis zum nächsten Tag, bestätigt ihr alle ihre Gelübde. Wenn er sie aber ausdrücklich aufhebt, nachdem er davon gehört hat, muss er die Folgen tragen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, da kommen wir noch zu. Das sind die Anweisungen, die Jahwe Mose gegeben hat. Sie gelten für einen Mann gegenüber einer Frau und für einen Vater gegenüber seiner Tochter, solange sie noch bei ihm ist. Lasst uns jetzt dann einmal kurz gedanklich hier eine Pause machen zum Bibeltext und ich möchte gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, um das Wort Gelübde ein wenig herzuleiten und damit wir ein besseres Verständnis haben, was meint denn die Bibel damit, wenn wir hier über Gelübde sprechen. Und wenn wir jetzt aus einer rein definitorischen Herangehensweise das Wort anschauen, dann geht es letztendlich um die Angelobung einer Gabe oder Leistung an Gott. Und eine Angelobung einer Gabe, das ist ein Versprechen zum Beispiel. Ich verspreche, dass ich etwas gebe oder irgendetwas tue und das gegenüber Gott, oft begleitet mit der Unterstützung einer Bitte oder auch einfach nur als Ausdruck eines Dankes. Und wenn wir hier jetzt mal so eine rein logische Perspektive einnehmen, eigentlich haben Gelübde im Raum der Nachfolge, sie geben dort nicht so viel Sinn, oder? Wenn wir uns also zur Nachfolge entscheiden, damals oder heute, dann übergeben wir ja Gott unser Leben, alle unsere Aspekte, allen unseren Besitz. Es gibt also nichts mehr, was wir noch dazugeben könnten. Von daher haben wir dazu eine kleine Schwierigkeit, auch wenn man das aus einer rein logischen Perspektive betrachtet. Ich kann ja nicht Gott etwas versprechen, was ihm schon gehört. Ja, dann wird es schwierig. Und dennoch spricht die Bibel von Gelübden, warnt auch vor vorschnellen Gelübden, das ist so, verneint diese aber auch nicht. Und zum Schluss wird es dann, glaube ich, wichtig, warum es um Gelübde geht. Was aber ganz klar wird, Gott fordert eine sehr deutliche Ernsthaftigkeit, wenn es um Gelübde geht. Wenn wir mal auf die heidnischen Religionen schauen, dann waren Gelübde sehr, sehr verbreitet. Also das ist jetzt kein, ich sag mal, besondere Form des Gottesdienstes für die Israeliten gewesen. Alle Völker um sie herum haben ständig Gelübde gemacht und das war in der Regel so eine Art Pragmatismus, den man hatte. Man fordert oder man verspricht der Gottheit irgendetwas und erwartet dafür eine Gegenleistung. Und die Art und Weise, wie man es gemacht hat, waren sehr unterschiedlich. Und wenn man so möchte, hat man dann die heidnischen Götter dazu vertraglich verpflichtet, du halte deinen Teil der Abmachung ein und ich halte dann meinen ein. So, wenn du mir dann Sieg im Krieg gibst, Gewinn erzeugst, dann mache ich was. Dann gebe ich dir ein Opfer, dann stelle ich dir eine Statue auf, was auch immer. Es gab also diesen Brauch, Gelübde abzulegen, sie waren aber relativ vielfältig. Und wenn wir dann die biblische Definition von Gelübden anschauen, dann sind die sehr, sehr streng geregelt. Da gibt es diese Freiheit nicht, dass ich das so mache, wie es mir gerade passt, wie ich es mir denke. Wenn man ein Gelübde ablegt, dann sind sehr strenge Regeln einzuhalten, sonst werden sie nicht anerkannt, diese Gelübde. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, Gelübde gegenüber Gott sind immer freiwillig. Es gibt in der Bibel keine Stelle, wo ein Mensch gezwungen wird, ein Gelübde abzugeben. Aber, die sind also vollständig freiwillig, aber wenn man ein Gelübde abgibt, dann erwartet Gott die unbedingte Einhaltung. Auch das ist sehr so schwarz-weiß. Wenn man ein Gelübde fordert, dann muss es eingehalten werden. Und wir haben auch einen interessanten Hinweis in der Bibel zu einem Brauch innerhalb der Völker. Und da gibt es in Jeremia so eine interessante Stelle, in Jeremia 44, dann Vers 24. Und lass uns einfach mal den durchlesen. Jeremia sagte zum ganzen Volk, besonders zu den Frauen, hört das Wort Jahwes hier in Ägypten, ihr Leute aus Juda. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels, ihr Männer und Frauen, ihr haltet, was ihr versprochen habt. Ihr sagt, wir wollen unsere Gelübde erfüllen, die wir abgelegt haben. Wir wollen der Himmelskönigin Räucheropfer bringen und Trankopfer spenden. Nun gut, dann haltet eure Versprechen und erfüllt eure Gelübde. Aber hört auch auf, was Jahwe euch sagt, ihr Judäer in Ägypten. Passt auf, ich habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht Jahwe, keiner von euch in Ägypten soll je wieder meinen Namen in den Mund nehmen und sagen, so war Jahwe, der Herr, lebt. Also, das klingt, glaube ich, sehr unangenehm, was dort ist. Es zeigt aber, dass Gelübde durchaus gebräuchlich waren. Und hier haben die Israeliten das Unfassbare gemacht und irgendeiner Himmelskönigin Gelübde versprochen. Es ist also, ich möchte das hier als Beispiel verwenden, es ist nicht etwas Besonderes, wenn wir nur über Gelübde sprechen. Es ist eher ein Problem in der Art und Weise, wie die Menschen mit Gelübde umgegangen sind. Und offensichtlich, wie es hier steht, Gelübde werden offensichtlich sehr gerne eingehalten, aber nicht Gott gegenüber. Es wird Gelübde, und wie es in der Bibel steht, den Nichtsen, da werden die Gelübde versprochen und die werden dann auch entsprechend eingehalten. Und das also als Kontrast, wie es natürlich nicht passieren sollte, aber wie es offensichtlich gelaufen ist. Jetzt wieder kurzer gedanklicher Sprung. Wenn wir darauf schauen, wie denn die Erfüllung von Gelübden geregelt war, dann haben wir einige Stellen, wo wir Beispiele finden und eine Erfüllung von Gelübden, das sind dann Opfer. Und dazu gibt es zum Beispiel in Levitikus Kapitel 22, dann die Verse 21 bis 23, auch wenn jemand Jahwe ein Freudenopfer bringt, um ein Gelübde zu erfüllen, oder wenn er ihm eine freiwillige Gabe vom Rind oder vom Kleinvieh bringt, muss das Tier ohne Fehler sein, damit er Wohlwollen findet. Es darf keinen Makel daran sein. Ein blindes, Verletztes oder verstümmeltes Tier dürft ihr Jahwe nicht bringen. Auch dann nicht, wenn es Warzen, die Krätze oder eine Flechte hat. Nichts davon darf auf Jahwes Altar kommen. Einen Stier oder ein Schaf, das missgebildet oder verkümmert ist, kannst du als freiwillige Gabe opfern, zur Erfüllung eines Gelübdes, aber wird es keinen Gefallen finden. Und das ist wieder diese strenge Art und Weise, wie Gott mit Gelübden umgeht und den Opfern in dem Zusammenhang. Man muss sich an sehr strenge Regeln halten, sonst ist das Gelübde nichts wert und findet kein Wohlgefallen vor Gott. Und dann weitere Beschreibung, dann jetzt aus unserem Buch, dem Kapitel 15. Einfach dann Feueropfer von Rindern, Schafen oder Ziegen, wenn ihr ein Brandopfer oder Schlachtopfer, um ein Gelübde zu erfüllen oder als freiwillige Gabe oder an euren Festen, um Jahwe einen Geruch zu bereiten, der ihn erfreut. Es gibt aber auch die Erfüllung von Gelübden in Form von Geld. Und das sehen wir wieder in Levitikus, dann im Kapitel 27, wo wir dann letztendlich diese zwei Formen von Gelübdeerfüllung sehen. Einmal die Opfer, dann aber auch das Geld. Da geht es um die Ablösesummen, die durch Gott definiert wurden. Jahwe sagte zu Gott, gib den Israeliten Folgendes weiter, wenn jemand gelobt, Jahwe einen Menschen zu weihen, ihn dann aber wieder auslösen will, beträgt der Wert eines 20- bis 60-jährigen Mannes 50 Schekel Silber nach dem Normgewicht im Heiligtum. Der Richtwert für eine Frau beträgt 30 Schekel. Und im Kapitel geht es dann noch entsprechend weiter, wo genau definiert wird, wie viel Geld letztendlich aufgebracht wird, wenn man ein Gelübde ablegt und dann dieses Gelübde erfüllen möchte. Als nächstes möchte ich gerne mal ein paar Beispiele aufführen, wo Menschen in der Bibel Gelübde abgelegt haben und gucken, welche Art von Gelübde denn verwendet wurden. In Genesis, also 1. Mose, haben wir das Beispiel über Jakob und dann im Kapitel 28, ab Vers 20. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen und vor allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben. Hier ist also das Beispiel, dass Jakob für die Reise um Bewahrung bittet und Gott da ein entsprechendes Gelübde abgibt. Ein weiteres Beispiel ist die Bitte um einen Sieg, um einen militärischen Sieg. Und da sehen wir in Richter ein Kapitel, ein in Summe wirklich schwieriges Kapitel, wenn man das Ganze emotional durchleben möchte. Ich werde jetzt nicht auf die gesamte Geschichte eingehen, aber das nur als Beispiel, wie ein Gelübde abgelegt wurde, um letztendlich militärischen Erfolg zu haben. Also in Richter 11, ab Vers 29, da kam der Geist Jahwes über Jiftach. Er durchzog das ganze Gebiet von Gilead und Manasse, um seine Truppen zu sammeln und kehrte dann nach Mizpa zurück. Von dort aus zog er in den Kampf gegen die Ammoniter. Dabei gelobte er Jahwe, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll derjenige, der mir als Erster aus meinem Haus entgegenkommt, Jahwe gehören. Ich werde ihn Jahwe als Brandopfer darbringen. Dann zog Jiftach in den Kampf gegen die Ammoniter und Jahwe gab sie in seine Gewalt. Die Geschichte weiter, das ist eine unangenehme Geschichte und spricht auch davon, wie ernsthaft Gelübde sind und wie gut man sich überlegen sollte, was man denn als Gelübde abgibt. Aber um die Geschichte soll es nicht gehen, das ist einfach nur ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind Gelübde, wenn man um Nachwuchs bittet. Und da gibt es auch eine bekannte Geschichte aus 1. Samuel. Können wir uns auch kurz durchlesen. 1. Samuel 1, ab Vers 9. Eines Tages jedoch stand Hannah nach dem Opfermahl in Schilo auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Jahwes. Hannah war verbittert, als sie zu Jahwe betete und hemmungslos weinte. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an, denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahwe, gehören und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Ich werde nachher noch auf diesen letzten Teil eingehen, was das bedeutet, dass man die Haare dann nicht schneiden sollte. Ein weiteres Beispiel gibt es aber auch noch zu Lemuel. Dort kann man lesen, dass in Sprichwörter 31 dann ja ein weiteres Beispiel für ein Gelübde für einen Nachwuchs ist. Sprichwörter 31, 2, was soll ich dir sagen, mein Sohn, du Sohn meines Leibes, den ich von Gott erbat? Und ein weiteres Beispiel jetzt aus dem Neuen Testament. Wir kennen bestimmt die Geschichte von Paulus, wo er ja auch ein Gelübde erfüllen wollte. Und das ist in Apostelgeschichte 18, im 18. Vers. Paulus jedoch blieb noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm, zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenchrea an Bord ging, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, das er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Und das Thema Haare schneiden, überhaupt das Thema Haare, das erinnert natürlich an die sogenannten Nazirea-Gelübde. Und da will ich auch kurz drauf eingehen, denn das ist eine besondere Form eines Gelübdes. Wir haben also Gelübde als solches und dann nochmal eingeschränkt, ja, eine besondere Form von Enthaltungen, die dann in diesen Nazirea-Gelübden zur Geltung kommen. Und das können wir, die Regeln dazu, die können wir mal wieder im gleichen Kapitel, in dem wir unterwegs sind, in Numeri, Kapitel 6, ein paar Verse durchlesen. Und da werde ich jetzt nicht das gesamte Kapitel durchlesen, sondern ein paar Auszüge machen. Also Numeri 6, ab Vers 1. Jahwe befahl Mose, den Israeliten zu sagen, wenn ein Mann oder eine Frau das besondere Gelübde eines Nazireas ablegt, um sich Jahwe zu weihen, dann soll er sich von Wein und Bier enthalten. In anderen Übersetzungen steht ein starkes Getränk und der Übersetzer übersetzt das mit Bier, also von Wein und Bier enthalten. Er soll nichts trinken, was aus Wein oder Bier zubereitet wurde, auch keinen Traubensaft. Er darf weder frische noch getrocknete Weintrauben essen. Während seiner ganzen Weihezeit darf er nichts zu sich nehmen, was vom Weinstock stammt, nicht einmal Kerne oder Schalen. Also hier kurz eingefügt, es geht nicht nur um Alkohol oder Nicht-Alkohol, sondern wirklich um sehr strenge Auslegung. Alles das, was vom Weinstock kommt, inklusive Kerne oder Schalen, also nichts davon ist möglich. Und während der ganzen Zeit seines Gelübdes darf er sich Haar und Bart nicht schneiden. Bis die Zeit um ist, für die er sich Jahwe geweiht hat, soll er sein Haupthaar frei wachsen lassen. Die ganze Zeit, für die er sich Jahwe geweiht hat, darf er sich keinem Toten nähern. Er darf sich nicht einmal an seinem Vater, seiner Mutter, seinem Bruder oder seiner Schwester verunreinigen, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist über ihm. Während der ganzen Zeit seiner Weihe gilt er als heilig für Jahwe. Also hier sehen wir, dass wie bei Gelübden sehr streng ausgelegt wird, wie sie zu erfüllen sind und hier nochmal ganz besonders. Es klingt so, ja, vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, was das heißt, dass man sich einem Toten nicht nähern darf, aber überlegt mal, wenn in der Zeit wirklich die Eltern sterben und du darfst dich ihnen nicht nähern. Das ist also schon sehr streng, so wird es aber erwartet. Hatte ich gerade die richtige Folie angeführt? Na, hatte ich nicht, okay. Ihr habt mir aber zugehört. Sehr schön. Gut, also, die Nazirea habe ich gerade erklärt. Ich würde hier jetzt nicht mehr so stark darauf eingehen, weil dann die Zeit doch etwas schneller läuft, als ich mir gedacht habe. Kurzum, Nazirea, Gelübde, sind noch strenger und sie sind halt einfach eine besondere Form von Gelübden, die es in der Bibel gibt. Und da werde ich jetzt einfach noch mal etwas schneller zurückgehen. Eine Besonderheit wollte ich aber noch erwähnen. Wenn wir jetzt den Vers 18 anschauen im Kapitel 6. Der Nazirer soll am Eingang zum Offenbarungszelt sein geweihtes Haar abschneiden und in das Feuer werfen, das unter dem Freudenopfer brennt. Also auch hier wieder etwas sehr Ungewöhnliches, dass man sein Haar, das man erst nicht schneiden sollte, dann soll man es auch noch verbrennen. Und dann im 21. Vers, das ist das Gesetz für den Nazirer, der ein Gelübde ablegt für seine Opfergabe, die er Jahwe bringt, abgesehen von dem, was er sonst noch aufbringen kann. Seinem Gelübde gemäß soll er handeln, so entspricht es dem Gesetz seine Weihe. Derjenige, der dieses Nazirer-Gelübde ablegt, der kann also noch on top weitere Dinge hinzufügen, die noch dann Gott darbringen, aber das, was sehr streng geregelt ist, ist die Art und Weise, wie er es tut, inklusive die Haare müssen verbrannt werden. Und da gibt es ja natürlich auch ein Beispiel aus der aus dem Neuen Testament. Und da will ich mal kurz erklären, dass zur Zeit der Pharisäer diese Nazirer-Gelübde sehr populär waren. Die waren sehr verbreitet. Und dadurch, dass die Kosten, die haben wir jetzt nicht so genau angeschaut, aber die Kosten für das Einlösen eines Gelübdes, die waren schon enorm. Man musste eine ganze Menge Tiere aufbringen und die dann opfern, um dann dieses Nazirer-Gelübde zu erfüllen. Und es war aber eine sehr populäre Art und Weise, weil man ja vielleicht auch gut darstellen konnte, dass man jetzt besonders fromm ist und das besonders richtig macht. Deswegen waren die Gelübde verbreitet, aber nicht jeder hatte das Geld. Und zu der Zeit war eine interessante Form der Wohltätigkeit ebenfalls populär, dass dann diejenigen, die dann Geld aufbringen konnten, die haben dann diejenigen Nazirer unterstützt, die eben kein Geld für die Opfertiere hatten. Und so hat man dann die sozusagen gestiftet und hat dann eine Spende gegeben und das war dann verbreitet und auch anerkannt als eine Wohltätigkeit, die dann vom Volk entsprechend honoriert wurde. Und daher ist das Beispiel aus der Apostelgeschichte, was wir da sehen, da geht es nämlich genau darum, dass dann Paulus aufgefordert wird, lass uns das mal kurz durchlesen, also Apostelgeschichte 21, 24, kümmere dich um sie, unterzieh dich mit ihnen der Reinigung und übernimm die Kosten, damit sie sich das Haar schneiden lassen und die Opfer bringen können. Das steckt hier genau dahinter, dass Paulus genau diese Art der Wohltätigkeit auf sich nehmen sollte, um halt zu zeigen, dass ihm das Gesetz wichtig ist. Und dann weiter, dann werden alle erkennen, dass die Berichte über dich falsch sind und du sehr wohl zum Gesetz stehst und es befolgst. Jetzt haben wir Gelübde angeschaut und wir haben ja gehört, dass Gelübde freiwillig sind und auch immer zeitlich. Also es gibt dann immer einen entsprechenden Zeitraum, wo ein Gelübde abgelegt wird. Das wurde dann vom Menschen selber festgelegt. Und zur Zeit der Pharisäer wiederum war es Usus, dass die Gelübde für 30 Tage gelten. Also wenn jemand ein Gelübde abgelegt hat und wenn er nichts dazu hinzugefügt hat, dann 30 Tage. Das heißt, wenn man dann ein Gelübde länger als 30 Tage machen wollte, dann muss man das extra dazu sagen. Es gibt aber auch zwei Beispiele, wo wir wissen, dass die zeitlich unbegrenzt waren. Und das sind jetzt die Beispiele von Simson und Samuel. Sie haben letztendlich nicht selber diese Gelübde abgelegt, sie waren aber ihr Leben lang Nazirer. Und so gesehen, sowohl unfreiwillig als auch zeitlich unbegrenzt. Das sind also zwei Besonderheiten, wo dann diese Gelübde eine unbegrenzte Zeit galten. Und ein weiteres Beispiel haben wir tatsächlich auch, oder ich denke, wir können annehmen, dass es dort auch um ein weiteres Nazirer-Gelübde geht, wenn wir an den Johannes den Täufer denken. Und da ist in Lukas 1, lass uns das mal kurz durchlesen, Lukas 1, 13 bis 17. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn von Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und vom Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und den letzten Vers lasse ich aus. Also es fällt ja auf, dass er dann keinen Wein anrühren wird. Und da haben wir ja gerade über die Nazaräergelübde gehört, dass das dazu gehört. Wir haben hier im Neuen Testament nicht weiter die Bestätigung, das war exakt ein Nazaräergelübde, aber es legt es nahe und ich denke mal, das ist in Ordnung, wenn man das so auslegt. Dann gedanklich ein kurzer Sprung. Wir haben uns jetzt versucht herauszufinden, was ist ein Gelübde. Wir haben ein paar Beispiele zu Gelübden gesehen. Und auf einen Punkt, den möchte ich noch hinaus. Vor Gelübden wird auch ausdrücklich gewarnt. Und dazu haben wir im fünften Buch Mose ein Beispiel, Kapitel 23, 22. Wenn du Jahwe, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, dann sollst du es ohne Verzögerung erfüllen. Denn Jahwe, dein Gott, wird es sonst von dir einfordern und es wird dir als Sünde angelastet. Für mich ist das eine Warnung, eine Erinnerung an die Ernsthaftigkeit. Oder ein Sprichwörter 20:25, wer vorschnell ruft, geweiht und erst dann sein Gelübde bedenkt, der ist schon in die Falle getappt. Und Kohelet 5, Vers 4, es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Also das sind klare Warnungen, dass wenn man an ein Gelübde denkt, man sich der Konsequenzen bewusst sein muss und sie nicht vorschnell tut. Und dann eine etwas andere Art und Warnung. Jesus hat ja auch Gelübde kritisiert, wo sie missbraucht wurden. Und da gibt es, ihr kennt ja wahrscheinlich das Wort Korban, wo dann hier dann dieses Beispiel aus Matthäus 15, Vers 5. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen kann, was du von mir bekommen müsstest, das habe ich als Opfer für Gott bestimmt. Also Missbrauch, dass man sagt, ich opfere jetzt meine Zeit, mein Geld und kann dich nicht unterstützen, weil ich es Gott geweiht habe. Und das wurde von Jesus sehr, sehr kritisiert, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Ich hatte jetzt eigentlich überlegt, dass ich den Text noch Vers für Vers durcharbeite, aber ich denke, das werde ich mal überspringen. Wir haben zu Beginn ja den Bibeltext gelesen und daher nur auf einige Verse kurz eingegangen. Also wenn ich hier mal jetzt anfange zu blättern, deswegen nicht hingucken, sonst wird es schwindelig. Ein paar Aspekte, auf die ich eingehen möchte. Wenn wir uns den dritten Vers anschauen, dann ist das für mich auch schon eine Warnung. Also wenn ein Mann Jahwe etwas gelobt oder ein Eid ablegt, sich von etwas zu enthalten, dann darf er sein Wort nicht brechen. Er muss alles genauso machen, wie er es ausgesprochen hat. Die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, die ist unmissverständlich. Und das ist für mich dann auch genauso eine Warnung. Pass auf, was du dir da vornimmst. Weiter wird im Text ja darauf eingegangen, wie Frauen in bestimmten Positionen die Gelübde einhalten sollen. Und eins, was ich über allem als Überschrift stellen möchte, Gelübde sind einzuhalten. Man könnte auf die Idee kommen, dass eine Frau das Gelübde nicht einhalten soll. Nee, ganz überhaupt nicht. Gelübde sind für alle, die sie ablegen, einzuhalten. Es gibt dann Ausnahmen, wo in Gottes Ordnung bestimmte Rollen, die wir hier haben, gelten, wo dann der Vater oder der Mann sagen kann, diese Gelübde gelten nicht. Und dann ist vor Gott keine Sünde entstanden. Aber zu allen wird gesagt, du musst deine Gelübde einhalten. Es gibt also keine Möglichkeit, dass eine Frau sagt, ja, für mich gelten sie nicht ganz so. Genau so. Und was hier auch noch auffällt, wenn wir in dem, bei dem Gelübde einer Witwe einschauen, da sehen wir, dass letztendlich Frau und Mann, da gibt es keinen Unterschied, die müssen sie genauso einhalten. Es gibt, wie gesagt, eine bestimmte Rolle für den Ehemann oder für den Vater. Und darauf möchte ich zum Schluss auch noch kurz eingehen. Denn wenn ich mir so diese Gelübde-Gesetze anschaue, dann muss ich sagen, habe ich so meine Schwierigkeiten, die zu Ende zu verstehen. Ich habe eine gewisse Idee, habe aber den Eindruck, dass ich den Sinn dahinter, da muss ich etwas länger überlegen. Und wo diese Gelübde-Gesetze, wo sie mich für mich ein total stimmiges, ein total logisches Bild erzeugen, ist es, wenn wir anfangen, diesen Text auf Christus zu beziehen. Dann entsteht ein Bild, wo ich sage, jetzt wird's klar, jetzt wird's nachvollziehbar. Und das möchte ich gerne versuchen. Und ich möchte euch an der Stelle ein schönes Buch empfehlen, was ich hier immer sehr gerne verwende. Der Autor C.H. McIntosh, der hat dieses Buch, die 5 Bücher Mose, geschrieben. Und was er tut, er wendet die gesamte Tora immer auf Christus an. Das ist das, was er immer wieder versucht. Er sieht ein Fest, er sieht ein Gesetz, Gelübde. Und er wendet das immer als Bild auf Christus an. Und da muss ich sagen, da passt es. Da habe ich für mich wirklich eine große Freude und gewinne einen großen Segen daraus, wenn ich diese Perspektive einnehme. Von daher kann ich euch das nur empfehlen, die 5 Bücher Mose. Und der Gedanke als solches ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Gedanke, der uns im Bibellesen, auch in jedem Gedanken, in jeder Tätigkeit uns unterstützen sollte, dass wir immer wieder auf Christus schauen, dass wir immer wieder schauen, was bedeutet das, was heißt das, was heißt das für mich, immer mit dem Blick auf Christus. Und das, was wir, glaube ich, festhalten oder erkennen müssen, wenn wir diese Gelübde-Gesetze anschauen, es gibt einen Menschen, der diese Gelübde auf sich genommen hat, sich freiwillig verpflichtet hat und hat sich verpflichtet, den Willen Gottes zu erfüllen, worin er auch bestehen mag. Und dieser Mensch ist natürlich Jesus Christus. Und wenn ihr das darauf bezieht, dass das Gelübde hundertprozentig zu erfüllen ist und wir wiederum schauen, was das denn bedeutet hat, wenn wir mal auf diesen Psalm 116 schauen, auf den 14. Vers. Meine Versprechen löse ich vor Jahwe ein, vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Dann wissen wir, dass Jesus sein Gelübde erfüllt hat. Und nachdem er das vollkommen eingelöst hat, oder um das vollkommen einzulösen, war es für ihn auch nicht eine Kleinigkeit. Es war für ihn nicht, ich mache das so, sondern wir lesen ja in Matthäus 26, im 39. Vers, was es für ihn bedeutet hat, dieses Gelübde zu erfüllen. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und hier können wir nun einen Blickwinkel einnehmen aus der Perspektive auf Christus hinschauend. Und wenn wir dann daran denken, dass in diesen Gelübdegesetzen ja viel geregelt wurde, wie Frauen, in welcher Ordnung sie diese Gelübde betrachten sollen. Und wenn wir hier nun diese Perspektive einnehmen und die Frau als Bild für das Volk Israel annehmen, und dann haben wir auch wiederum 2 Blickwinkel, einmal aus einer Regierungsperspektive und einmal aus der Perspektive der Gnade, also aus der Blickrichtung der Gnade. Und wenn wir das aus der Regierungsperspektive nehmen, hat Gott als Vater und Ehemann zu den Worten des Volkes geschwiegen, sodass die Gelübde bestehen, die gesagt wurden und das Volk Israel bis heute die Folgen trägt. Also die Gelübde erfüllen, und das ist jetzt die Konsequenz. Und wenn wir das aus der Perspektive der Gnade betrachten, dann hat der Vater und Ehemann alles auf sich selbst genommen. Das ist wiederum die Perspektive und dieses Verständnis, warum steht dort, dass der Mann das auf sich nehmen kann. Die Schuld, die wird uns nicht angerechnet, weil Jesus sie auf sich genommen hat. Wir sind unschuldig, aber nicht, weil wir unsere Pflicht erfüllt haben, weil wir irgendein Gelübde erfüllt haben oder erfüllen können, sondern nur aus Barmherzigkeit Gottes haben wir diesen Zustand dieser Schuldlosigkeit. Und hier möchte ich mich dem Gedanken vom Ausleger C.H. McIntosh anschließen und behaupten, dass dieses Bild, dass das der Kerngedanke in diesem Kapitel ist. Dieses Kapitel wurde geschrieben, damit genau dieses Bild ist, damit wir verstehen, was Gelübde bedeuten, wer es erfüllt hat und was das für uns bedeutet. Ich wünsche euch Gottes Segen beim weiteren Erforschen. Amen.